Also, ich war halt damals blutjung. So, und das hat in mir immer so einen leicht nerdigen Charakter ausgelöst, dass ich immer sehr viel Wert auf Wissen gelegt habe. Trotzdem aber in einer, ich sag jetzt mal, sehr männerdominierenden Branche schon immer so ein bisschen die Pippi Langstrumpf gewesen bin.
Frau Powerment. Vier Frauen, volle Bandbreite. Bei Frau Powerment zeigen wir den roten Faden durch das Leben von selbstbestimmten starken Frauen, die aus scheinbar unterschiedlichen Bereichen kommen. Aber sind sie wirklich so verschieden?
Das gilt es herauszufinden. Volle Bandbreite bedeutet für uns offen, vielleicht emotional, aber auf jeden Fall vierspurig mit Vollgas. Schnallen Sie sich an.
So, die nächste Sendung, Frau Powerment. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns, dass wir hier sind. Und Sonja hat das Wort.
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute wieder zwei sympathische Gästinnen haben. Und zwar aus ganz unterschiedlichen beruflichen Welten. Aber beide erfordern sehr viel Authentizität. Und wenn man das so sagen darf, das sind ja auch so Berufe, in denen man sich so ein bisschen, oder die Themen, die ihr bearbeitet, wo man sich so ein bisschen nackig macht.
Genau, wir haben zu Gast nämlich Julia Vried, Finanzexpertin und Gründerin eines Frauennetzwerkes aus Lübeck und Silvia Fischer, freie Fotografin aus Lübeck, die dokumentarische Fotografie macht und sich bei den Sternenkindern e.V. engagiert. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass ihr da seid und bereitwillig seid, unsere 12 Millionen Fragen zu beantworten. Naja, so viele werden es nicht.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Julia, wir fangen mit dir an. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Was ist deine Geschichte?
Das ist gut. Fangen wir beim Urknall an. Also irgendwie hat mich so die Zahlenwelt schon als Teenagerin immer fasziniert. Und auch wenn viele das nicht nachvollziehen können, ich dachte, ich werde mal Steuerberaterin. Und habe dann als junges Mädchen mal reingeschnuppert, habe festgestellt, so okay, der Steuerberater hat für mich zu wenig mit dem Menschen zu tun. Das lag vielleicht an dem Menschen, der da damals saß und dann war für mich klar, mache ich nicht. Und dann bin ich irgendwann mal tatsächlich, und ich sehe das jetzt bei meinem eigenen Teenager, wie wertvoll so Praktika sein können, durch ein Schülerpraktikum bei einem Vermögensberater gelandet und war nach 3 Tagen irgendwie Feuer und Flamme und habe gesagt, boah, da sehe ich mich. Weil ich irgendwie so mit damals zarten 18 so eine Vision hatte, dass ich gesagt habe, ich könnte in diesem Job es schaffen, Karriere und Familie irgendwie in irgendeiner Art unter einen Hut zu bekommen. Wenn ich das durchhalte und am Ende das Ergebnis vielleicht so ist, wie ich es vielleicht einfach ja heute leben darf. Das ist so ein bisschen die Vita. Und ich habe ganz klassisch, also einen Ausbildungsweg durchlaufen, logischerweise. Der sah in der Finanzbranche vor 20 Jahren oder 21 Jahren noch anders aus als heute. Da hat sich Gott sei Dank viel verändert. Ja, aber mit viel, viel dranbleiben. Und das ist eigentlich so das Schöne, finde ich, dass ich vielleicht so 2, 3 Jahren habe ich irgendwann mal so zu einer Freundin gesagt, ich habe so dieses Gefühl, dass ich jetzt das, was so damals meine Vision, Halluzination, keine Ahnung, nenn es wie du willst, war, dass ich das leben darf. Und das ist cool.
Das hört sich sehr spannend an. Wie bist du jetzt konkret darauf gekommen, dass du diese Vermögens- und Finanzberatung und dann eben auch diese Elterngeldberatung kombinierst?
Der Sache geschuldet, dass ich selber bin jetzt 40 und mache den Job sehr lange ja schon und meine Kunden sind mit mir gewachsen. Das heißt, wir waren mal zusammen junge Azubis, wir waren dann irgendwann aber auch junge Eltern. Und wenn du immer schon in einem guten Kooperationsnetz unterwegs warst, fragen dich deine Kunden diese Themen. Das heißt, immer mehr Kunden sind auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, könnt ihr uns nicht auch beim Elterngeld helfen? Und ich glaube, wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich so fachlich, also es gibt nur, perfekt ist so relativ, aber gut gemacht und professionell und nicht so halbgar. Und ich hatte immer das Gefühl, es ist nur so halbgar. Und dann war ich im ersten Corona-Lockdown selber mit meinem Kleinen schwanger und hatte dann ja Zeit und dann gedacht, ja, dann könnten wir dieses Thema vielleicht also intensiver angehen. Und was eigentlich eine Idee aus einem netten Zusatzservice für unsere Kunden entstanden ist sozusagen, ist ja jetzt dann nochmal eine zweite Firma gewachsen und bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ich war mir aber diesem Schmerz, der da draußen dem Thema Elterngeld, also ja, also der da draußen unterwegs ist, ich war mir dessen überhaupt nicht bewusst. Also mir war nicht klar, dass uns in Anführungszeichen die Bude so positiv eingerannt wird und so viel Bedarf einfach an Unterstützung ist. Und das ist total schön, ja.
Das heißt eigentlich so ein bisschen deine eigene Erfahrung aus deiner Schwangerschaft und wie mache ich Elterngeld und hat dich denn damit mit reingerissen?
Ja gut, ich habe den Spaß ja zweimal als Selbstständige gemacht. So. Das heißt, komplizierter geht's ja nicht. So. Und ich immer gesagt habe, Mann, ich möchte eigentlich so im ersten Schritt den selbstständigen Frauen zeigen, ihr könnt auch Elterngeld bekommen, ihr könnt euer Business weiterführen, ihr müsst nur wissen, wie. So, und dann hat uns aber die Praxis total schnell gezeigt, dass es nicht nur die Selbstständigen sind, sondern dass es auch die ganz, also die Angestellten sind, dass es die sind, die ein Nebengewerbe haben, also dass es eigentlich jeden da draußen betrifft, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und ich glaube auch einfach mit jeder Reform, die wir jetzt so gerade in den letzten Jahren auch hatten, ist dieses Thema nicht einfacher, sondern immer nur verkompliziert worden. So, und es ist eine Phase im Leben, in der Klarheit, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und das ist eben, glaube ich, das, wo so dieses Background-Wissen als Vermögensberaterin eine große Rolle spielt, zu wissen, okay, um gut in so eine Phase des Lebens zu gehen, ist finanzielle Klarheit aus meiner Sicht einfach das A und O. Und ich glaube, da spielt es eben gut zusammen. Ne?
Silvia, wie war das bei dir? Wie ist deine Geschichte? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist?
Eigentlich mit mehr Umwegen als Julia, aber genauso klar am Anfang. Fotografin zu werden war tatsächlich mein Berufswunsch aus der Abiturzeit und ich habe das dann auch gemacht, habe extra noch ein Jahr Au-pair gemacht, weil ich damals warten musste auf eine Ausbildungsstelle. Die hatten nämlich noch jemanden im dritten Lehrjahr und mussten warten, bis wieder Ausbildungsplatz frei war. War aber super, aber da hatte sich das schon abgezeichnet, dass es immer irgendwie so einen Schritt in die Richtung gibt und dann gibt es aber nochmal einen kleinen Umweg und dann komme ich da aber wieder an. Und so ging es dann eigentlich weiter. Also ich habe dann die Ausbildung gemacht, das war aber noch zu analogen Zeiten, also vor 2000, also ja, um 2000, wirklich noch auf verschiedenen Formaten, auf Film fotografiert und aber auch vor allem komplett anders. Einfach wirklich dieses, wir hatten gegenüber ein Standesamt vom Studio und da kamen die Brautpaare nach der Trauung rein ins Studio. Da hatten wir immer so 3 Hintergründe und 4, 5 Posen. Und da haben wir die dann halt hingestellt und haben das halt so gemacht. Also natürlich war da auch Kreativität dabei, aber man war einfach nicht so frei, dass man ohne Blitzausrüstung mal eben überall hingeht und bei normalem Tageslicht fotografiert. Genau, und da habe ich die Ausbildung gemacht, fand das auch toll, aber irgendwie war es nicht so das, weshalb ich eigentlich Fotografin werden wollte, weil das waren eigentlich so die dokumentarischen alten Meister eigentlich, also die von Magnum und Cartier-Bresson und wie sie alle heißen, also die wirklich im echten Leben fotografieren und wirklich schauen, was passiert, wenn man nichts stellt, wenn man nichts anleitet. Weil das dann erstmal eine Art Sackgasse war, habe ich dann Medienkultur erstmal studiert in Weimar. Das war eine super Zeit, habe dann in einer Agentur gearbeitet, so bin ich in den Norden gekommen in Hamburg, denn die Ausbildung, die hatte ich in Thüringen gemacht. In einem kleinen Ort. Genau, dann kam ich nach Hamburg. Dann nach einem Jahr habe ich dann mein erstes Kind bekommen. Ja, und in dieser Schwangerschaft, genau, ich hatte in dieser Agentur, war ich für E-Learning und Marketing zuständig und hatte so ein bisschen das Gefühl so, ja, irgendwie das, was ich jetzt hier den ganzen Tag mache, wofür mache ich das eigentlich? So ein bisschen das, was du im Vorgespräch erzählt hattest, wenn man nicht so richtig weiß, was der Sinn hinter der Arbeit jetzt konkret ist, außer für diesen einen Markt, der dann vielleicht ein paar Produkte mehr vielleicht verkauft oder auch nicht, oder? genau, und dann hatte ich einfach eine Pause durch die Schwangerschaften und die Elternzeit auch, die ich auch schon recht lange genossen habe, und kam das zweite Kind. Und dann habe ich gedacht, ja, was will ich jetzt eigentlich machen? Und mit dem Abstand habe ich gedacht, ja, eigentlich will ich doch immer fotografieren und wollte das immer und habe da wieder zurückgefunden, und inzwischen hatte sich die Fotografie einfach komplett gewandelt. Und ich habe dann auch während Corona die dokumentarische Fotografie als inzwischen etabliertes Genre, was zwar, wenn man die Leute auf der Straße trifft oder fragt oder auf einer Party im Bekanntenkreis, trotzdem alle immer noch sagen, boah, was, das geht? Ich kann einfach Familienfotos machen, ohne dass ich mich aufstellen oder irgendwie unter Anleitung irgendwo unter einen Baum platziere oder wie auch immer. Man kann einfach nur normal sein Leben quasi dokumentieren lassen an einem normalen Sonntagnachmittag. bin ich doch immer wieder überrascht, weil ich so im Thema stehe, dass das viele immer noch nicht wissen, aber ist so. Genau, und so habe ich da hingefunden und das ist einfach nach wie vor meine Leidenschaft und da bin ich einfach immer wieder im Austausch, auch mit der Branche und mit den Menschen, die da auch das Genre weiterbringen. Das ist der Weg.
Ja, und das ist doch ein sehr schlüssiger Weg. Auch für die, die das vielleicht auch nicht so genau wissen, wie kann man sich das jetzt so vorstellen? Begleitest du die Menschen dann über einen längeren Zeitraum? Kommen die dann zu dir? Gehst du zu denen? Trifft man sich dann einfach so punktuell immer wieder? Wie machst du das?
Ja, das wäre natürlich schön. Also ich habe zwei Familien, die ich auch über einen längeren Zeitraum immer wieder begleite. Ist natürlich auch eine Frage, wer sich das leistet und wer das auch macht. Aber das ist natürlich ein Traum für beide Seiten tatsächlich, auch dann diesen riesen Schatz zu haben. Grundsätzlich ist aber das Ding einfach, dass ich zu den Familien gehe und wir uns auch kennenlernen im Vorgespräch oder auch vor Ort und ich da einfach da bin wie, weiß ich nicht, eine Tante, eine Bekannte, eine Freundin der Familie und einfach mitgehe an einem ganz normalen Nachmittag, an einem ganz normalen Tag oder bei einem ganz normalen Familien auch Ausflug und die Dinge tut, die sie einfach normalerweise auch tun würden. Und so hat man dann einfach Bilder, die die Familie danach daran erinnern, nicht an den Nachmittag, als dem sie gesagt haben, oh, wir brauchen mal wieder Bilder und wir machen uns alle schick und wir ziehen uns in abgestimmten Klamotten an und dann waren wir beim Fotografen, weil das ist nämlich die Erinnerung, die dann an diesen Bildern auch hängt, so ein bisschen. Und das hat alles seine Berechtigung, sondern man hat eben die Erinnerung an, ach ja, genau, so sah es damals bei uns aus, das ist der Spielplatz, auf dem du immer warst. Hier musste ich immer bei dieser Schaukel das und das machen oder du hast dann eben dein Kuscheltier dabei, du hast das Kind hat das rosa Pailletten-Einhorn-T-Shirt an und was aber ganz wichtig war oder eine Freundin hatte ein Bild, da ist das Kind mit seinen 5 Schnullern, das musste immer alle 5 Schnuller da liegen und einer im Mund und das hört halt auf, ne? Das hast du dann halt eine ganze Weile, jeden Tag und um Gottes Willen, wenn einer fehlt. Und dann plötzlich von heute auf morgen, nee, wieso, die bräuchte ich. So, das vergisst man. Und genau, das ist quasi dokumentarische Familienfotografie.
Also du schaffst richtige Erinnerungsbrücken, das heißt, aber die erinnern sich dann an die Zusammenhänge und eben nicht an die, was wir ja häufig haben, an diese Momentaufnahmen, ne? Dass man sagt, stimmt, da weiß ich noch, also man hat ja meistens dann nicht so gute Erinnerungen, also ich kenne das zumindest aus meiner Kindheit, dass man genau weiß, wie stressig das war dann mit dem Fotografen und dass die Eltern dann irgendwie nochmal so besonders streng waren und meine Schwester zum Beispiel hat immer geweint auf Fotos. Das sind dann eben nicht so schöne Erinnerungen und ich finde das ganz toll, wenn du diese Brücke schlagen kannst.
Ja, genau. Also so ein ganz extremes Beispiel. Mein Mann, der hat ein Foto von seiner Schuleinführung, wo der Fotograf kam. Also super extrem, super gestellt. Und die haben einfach alle den gleichen Teddy und die gleiche Schultüte bekommen. Es war nicht mal seine eigene. Also ist jetzt auch schon in den 80ern, 90ern gewesen natürlich. Würde man heute so auch nicht mehr machen. Aber das ist eben die Erinnerung, wie der Fotograf in die Schule kam und nicht die Erinnerung an den ersten Schultag. Und ja, bei den Bildern soll es einfach wirklich darum gehen, diese kleinen Eigenheiten, diese Marotten. Und natürlich bin ich immer die Beobachterin im System. Also es gibt kein, sobald eine Beobachterin, also ne, Medientheorie und so, du hast ja immer, ich bin nicht die Fliege an der Wand und ich bin auch nicht unsichtbar. Aber ich möchte, dass die Stimmung so aufnehmen, wie sie wäre, wenn ich nicht da wäre und dass die Menschen nicht Kamera-aware, also dass die Kamera einfach so ein bisschen in Vergessenheit gerät und in der ersten halben Stunde ist es immer so ein bisschen, okay, machst du jetzt ein Foto und so, aber irgendwann mache ich das einfach die ganze Zeit und dann hört es auf und die Leute bewegen sich wieder normal und können sich wieder so verhalten und so geben und nicht dieses, also wir haben ja auch alle schon diesen Instagram-Reflex-Lächeln, selbst Kinder haben dieses schon, sobald die Kamera kommt und dann nehme ich die aber immer in dem Moment weg. Das einfach wieder das normale Lächeln oder der normale Moment zwischen den Eltern und den Kindern. Und die schönsten Bilder eben, die sie dann mögen und die, in denen sie auch hängen, sind einfach wirklich die, ich habe gar nicht gemerkt, dass du da ein Bild gemacht hast. So.
Ja. Ja, das ist ja das größte Lob eigentlich, ne?
Genau.
So, an eine Fotografin, ich habe gar nicht gemerkt, dass du das gemacht hast. So, ja. Weil dann eben nichts Gestelltes auch im Gesichtsausdruck ist, sondern das ist dann ganz natürlich, ne? Ja. Julia, du bist wieder dran. Du hast drei große Themenfelder. Finanzen, die Elterngeldberatung und The Female Connection, das Frauennetzwerk. Normalerweise fokussiert man sich ja irgendwie auf ein Schwerpunktthema. Bei dir sind es jetzt gleich drei. Wie kriegst du das hin?
Es ist die häufig gestellteste Frage meines Lebens. Wann machst du das alles? Ich habe auch noch ein bisschen Familie und einen ganz tollen Ehemann. Also wir haben ja auch noch ein bisschen Privatleben. Ich glaube, es hat immer was mit Prioritäten zu tun. Und es hat nicht immer alles die gleiche Priorität. Und ich glaube, dass das einfach so der Schlüssel im Alltag sein kann, dass es eben Tage gibt, an denen hat die Vermögensberatung Priorität, weil eben ich gerade drei Kunden ins Eigenheim begleite und das einfach gerade ein Schnelligkeitsprozess ist. Dann gibt es Tage wie die Woche zum Beispiel vor den Female Connection Events. Da ist bewusst Zeit, mehr Zeit als sonst, ne, für Nele und mich eben eingeplant, dass wir die Events vorbereiten. Aber wir schaffen in dieser Woche auch in diesem Projekt immer am meisten. Also es sind die zwei Wochen im Jahr quasi vor den großen Events, wo wir am meisten packen, weil wir die meiste Zeit gemeinsam eingeplant haben. Und in der Elterngeldberatung ist das genauso. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass ich das hier alles nicht alleine mache. Also das heißt, wir haben einfach ein fantastisches Team bei uns. Also wir haben ganz viele tolle Mitarbeitende, die an den unterschiedlichsten Punkten unterschiedliche Dinge tun. So, das heißt also, ich bin ja jetzt nicht die, die den Zauberstab schwingt und alles alleine macht. Also das ist ein großer Punkt. Aber Prioritäten. Und für mich ist das so, dass es eben Tage gibt, an denen hat eben dann die Familie Priorität, so, wo ich eben auch morgens entscheide, dass alles andere unwichtig ist und zu Hause bleibe, weil ein Kind krank ist. Und andersrum gibt es dann eben Tage, an denen das Business an irgendeiner Stelle Priorität hat und wo mein Mann und ich dann eben so das Agreement haben, dass wir abwägen, wer bleibt zu Hause. Also das ist eben auch viel Partnerschaft bei uns, die das möglich macht, dass wir so auf diesen unterschiedlichen, ich sag mal, Partys unterwegs sein können. Ja.
Seit wann gibt es The Female Connection schon?
Oh Gott, ich muss jetzt mal, wir haben im September 22 haben wir das erste Kickoff-Event bei mir im Büro gemacht. So, das war so der Kern. Also wir saßen mal in einem Projekt, da ging es tatsächlich um die Elterngeldberatung, saßen wir mal so mit 5 oder 6 Mädels in einem Raum und dann war auf einmal, die Ideen sprudelten einfach so und jeder hatte auf einmal eine andere Blickweise und dann habe ich halt irgendwann gesagt so, boah, stellt euch mal vor, dass das, was wir jetzt hier zu 5 zu 6 machen, machen wir mit 50. Ich sage, was ist denn das Ergebnis, wenn irgendwie sich 50 Frauen zusammentun und irgendwie eine Vision haben, die sie irgendwie verbreiten wollen? So. Und dann haben wir gesagt, lass mal ausprobieren. Und dann haben wir quasi mal so, jeder hat so Frauen um sich rum eingeladen. Und wir sind ja auch kein Netzwerk nur für selbstständige Frauen, sondern bei uns ist ja jeder, also jede Frau willkommen. Und wir haben dann einfach in diesem Raum gestanden und hatten irgendwie so ein, ich weiß nicht, es war so eine Atmosphäre, so, wir hatten gar keine Erwartung, also es war so, wir wussten nicht, es wird gut, wird schlecht, wird's, weiß ich nicht und ja, und dann gab es irgendwie so einen nächsten Morgen und ich weiß das noch, ich saß bei meiner Gynäkologin im Wartezimmer, es war ja noch so irgendwie so after Corona, wir müssen beim Arzt Maske tragen, Zeit und naja, und dann bin ich total verheult bei ihr rein und dann sagt sie, oh Gott, sind Sie krank? Und ich sage, nein, ich habe nur geheult und sie sagt, oh Gott, warum? Und ich sage, ja, weil irgendwie gerade mein Handy voll ist mit so viel Liebe vom gestrigen Abend, dann habe ich ihr das erzählt und dann sagt sie zu mir so, ja, da muss ich nächstes Mal auch kommen, weil in den Gynäkologen sind die Netzwerke total männlich und das ist ja auch das, wo ich aus der Finanzwelt herkomme, ist auch sehr männlich und sie sagt, Mensch, das wäre ja total toll, sich auch mal Branchen unterschiedlich auszutauschen und ja, und wie das dann so ist, dann bleiben meistens irgendwie zwei übrig, das hatten wir ja eingangs heute auch schon so ein bisschen in unserem Kennenlernen, die dann sagen, komm, lass das weitermachen.
So, kann das dann funktionieren, ne? Was ja, Corona alles auslöst.
Genau, wenn die Lawine rollt, dann rollt sie richtig. Das ist toll.
Ja, wir machen gleich weiter mit der nächsten Frage an Julia. Was waren denn bis jetzt die größten Herausforderungen bei dir in der Finanzberatung?
Also, ich war halt damals blutjung. So, und das hat in mir immer so einen leicht nerdigen Charakter ausgelöst, dass ich immer sehr viel Wert auf Wissen gelegt habe. Trotzdem aber in einer, ich sag jetzt mal, sehr männerdominierenden Branche schon immer so ein bisschen die Pippi Langstrumpf gewesen bin. Also so wie ich heute hier bin in Jeans und, keine Ahnung, Hemd und Shirt, so bin ich auch bei mir im Büro. Das heißt also, ich bin nie die klassische Beraterin gewesen, die im Kostüm mit Pömsis hinterm Tresen steht. So, und das hat nicht immer nur Anklang gefunden, aber für mich war irgendwie immer so von Bedeutung, ich will das so machen, wie ich das gerne machen möchte. Ja, also Herausforderungen. Ich habe, also ich weiß nicht, in 21 Jahren einiges mitgemacht. Also ich sage immer, ich habe, glaube ich, jedes Auf und Ab einmal mir gegönnt. Ich sage zu unserem Team immer, vielleicht können wir euch an der einen oder anderen Stelle zeigen, wie man durch die Tür kommt und nicht immer die Wand nehmen muss. Ich habe mich permanent halt an der Wand ausgetobt, um weiterzukommen. Ich bin geschieden, also das habe ich auch mitgenommen. Ich habe, unser kleines Kind ist sehr krank gewesen, das habe ich mitgenommen. Ich, ja, also wir haben Schicksalsschläge gehabt, also und das ist natürlich immer etwas, was dein Business ja auch irgendwie immer, ja, bewegt. Und also das sind schon alles, ich glaube, immer wieder diese Energie zu haben, sich aufzuraffen. Und ich versuche einfach so dieses Auf und Ab, was so eine Selbstständigkeit, glaube ich, einfach häufig mit sich bringt, einfach, ich versuche dieses gering zu halten. Also das, ja, die Höhen genossen werden und es einfach, ja, versucht, sich so vor sich hin zu pendeln. Also das, ich weiß nicht, ob man das anfassen kann, aber einfach, dass der ja, der Freud und Leid nicht so nah beieinander liegt. So, und ich glaube, das kann man trainieren mit sich. Und ich glaube, dass da sehr viel Arbeit an sich selbst dranhängt. So, ich habe vor ein paar Jahren auch mal eine neurosystemische Business-Coach-Ausbildung gemacht und das ist ja auch immer nochmal so eine Reise zu sich selbst, aber einfach um nochmal wieder sich selbst und den Menschen besser zu verstehen. Und wir haben einfach von morgens bis abends mit Menschen zu tun und mein Schlüssel war tatsächlich immer, dass ich guten Zugang zu den Menschen hatte. So. Und das hat mich immer wieder rausgeholt und am Ende auch einen guten Zugang zu mir selbst. Ne?
Ja, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. Nein. Bei Geld hört ja bekanntlich die Liebe auf. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch, wenn Paare kommen, nicht immer so eine große Einigkeit gerade beim Thema Geld herrscht. Kenne ich selber auch, dass man einfach natürlich in eine Beziehung, in eine Ehe geht, ohne diese Themen anzusprechen, weil man denkt, ach Quatsch, da kriegen wir irgendwie, die Kurve kriegen wir. Und wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, ist ganz spannend, dass du sagst, bei Geld hört die Liebe auf. Ist jetzt ja die Frage, wessen Glaubenssatz ist das, ne? So, aber es ist tatsächlich so, also ich versuche genau diesen Paaren immer zu erklären, dass wir mit unterschiedlichen Voraussetzungen in Beratung gehen, in Beziehung gehen, aber auch durchs Leben gehen. Das heißt, wenn wir mal zurückgucken, sind wir ja alle irgendwie mit Geld groß geworden und mit einer Beziehung zu Geld, die uns durch unsere Eltern beigebracht wurde. So, und ich nehme jetzt mal so ein Extrem. Also ein Paar kommt zu mir, ein Teil auf der Couch kommt aus einem Elternhaus, wo gelebt wurde, das Geld muss aus dem Fenster, damit es durch die Tür wieder reinkommt, aber eben sehr verschwenderisch, ausgeberisch das Geld gelebt wurde. Und auf der anderen Seite war so ein bisschen das Thema, also Geiz ist geil, bloß nichts ausgeben, bloß alles bewahren. So, und jetzt kommen diese beiden Zustände, kommen dann zusammen. So, und ich glaube, dass da die größte Kunst einfach ist, auch in den Paarbeziehungen, auch dort einen neutralen Boden zu schaffen. Und das hat halt eben wenig mit Finanzproduktwissen zu tun. Ja, weil das ist ja immer nur die Lösung eines Problems, sondern das hat ja viel mehr etwas damit zu tun, die Menschen auf eine gute Reise zu bringen und sie auch auf dieser Reise zu begleiten und es auch okay ist, dass das Fühlen in diesem Raum unterschiedlich einfach ist. Und ich glaube, dass das häufig nicht gemacht wird, dass immer eine Pauschallösung gegeben wird, die dann für dieses Paar funktionieren muss, aber die sind halt unterschiedlich. Also das heißt, entweder funktioniert es für einen oder es funktioniert sogar für keinen. Und das ist, glaube ich, das, wo der Mensch in der Beratung einfach abgeholt werden darf. Ja, ganz, ganz häufig. Das ist übrigens aus meiner Sicht, glaube ich, auch einer der Gründe, worüber Paare sehr, sehr viel streiten.
Dann machst du quasi nicht nur Paarberatung.
Ja,
Finanzberatung.
Ja.
Das ist beides, ne? Finanz- ja, Paarberatung, also, das finde ich einen coolen Ansatz.
Ja. Ja. Ja, also, nennen wir es mal finanzielle Paarberatung.
Ja, und sagen wir auch mal so, es gibt Grenzen. Und okay. Wo man eben auch dann nochmal sagen kann, dass manchmal ist, also habt ihr schon mal gehabt, dass irgendwie Paare auch da keinen Weg zueinander gefunden haben. Und dann ist eben auch die Frage, was ist meine Aufgabe?
Irgendwo muss man Grenze setzen, ne?
Ja, das ist so. Also das ist ja auch immer, also das ist dann eben Beziehung, ne? Also es ist die Beziehung zwischen den beiden und man darf immer so meine Brille da drauf, es gibt immer einen, der es macht und einen, der es mit sich machen lässt. Und wenn ich als Frau entscheide, mich in eine finanzielle Abhängigkeit zu geben, dann ist das von mir. Und jetzt können alle sagen, ja, die Parameter, aber es ist schon eine bewusst getroffene Entscheidung, weil wir begleiten so, so viele Familien jedes Jahr und wir haben so viele Frauen, die mit ihren Männern gemeinsame Lösungen finden für ein gemeinsames Berufsleben, wo beide ihre Rolle haben, für ein gemeinsames Familienleben, wo beide ihre Rolle haben. Und das geht, aber ich suche mir immer aus, in was für ein System ich mich eben Stück weit reingebe. Ne?
Ja.
So. Ohne jetzt das Thema Abhängigkeit und also ne, es gibt ganz viel Klammer auf, Klammer zu, ja. Was ich jetzt nicht in meinen Job rein beziehe.
Silvia, du hast uns vorhin schon über die dokumentarische Familienfotografie erzählt. Gibt es Familien, wo du keinen Draht zu findest?
Ja, es ist natürlich, die Familie muss auch bereit sein, sich zu zeigen. Und das ist ja eben, die dokumentarische Fotografie repräsentiert nicht. Und das ist das Ding, was auch so schwer ist im Wording, wenn man versucht, dieses Genre überhaupt in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen oder auch eine Awareness dafür zu schaffen, überhaupt dieses Das gibt es. Denn Fotografie ist ja, am Anfang war es ja immer repräsentativ. Einfach Mann und Frau stehen nebeneinander und die konnten sich auch nicht bewegen aufgrund der Belichtungszeiten und so weiter. Dann natürlich im besten Outfit und so. Und heute gibt's ja diese Style-Fotografie oder auch Home-Story. Und die wird ja vermarktet mit dem Titel authentisch und echt. Und es ist aber performativ. Also es wird gezeigt, so lebe ich schön in meinem Haus und so sieht's bei uns schön und wir sind alle Happy Family. Und das ist es eben nicht. Also die Familie muss einfach bereit sein, auch sie selbst zu sein. Die müssen auch okay damit sein, wenn, also klar kann die Mama vorher aufräumen oder der Papa oder die Familie oder die Kinder, die können ja vorher aufräumen und wir möchten jetzt nicht, dass wir in unserem größten Chaos fotografiert werden. Aber spätestens, wenn der Dreijährige anfängt, das Lego über den ganzen Wohnzimmertisch, Boden, Teppich, wie auch immer zu kippen und dann eben die Kissenschlacht gemacht wird, dann muss das okay sein, dass das eben ist und dass das eben Dreijährige oder Fünfjährige sind und der Teenager, für den muss das oder für die Eltern muss es auch okay sein, wenn er keine Lust hat und ich den einfach erstmal eine Stunde in seinem Zimmer lasse und dann später mal klopfe und weiß, es ist okay und naja, sagen die mir so, ja, ist okay, machen dann ihr Ding weiter und sind irgendwo am Gerät meistens. Genau, aber dann muss das okay sein, wenn dann eben ein Bild rauskommt, wo der in seinem Habitat quasi am Gerät sitzt und mit seinen Freunden kommuniziert, weil das ist eben gerade sein Leben und das ist auch okay und das darf der auch. Und ich habe auch viele Bilder von meinen Teenagern, wo die so, aber das dürfen die auch. Und das ist eben eine Voraussetzung, die eine Familie quasi mitbringen muss. Aber ich würde auch sagen, dass das eigentlich, also ich informiere schon auch immer vorher sehr genau. Also ich frage immer, haben Sie sich oder hast du dir genau meine Bilder angeschaut? Wir kommen schnell auf eine Ebene, wo wir uns auch so ein bisschen menschlich abtasten, sodass man ein Gefühl füreinander bekommt. So. Eigentlich ja, stimmt das auch an dem Zeitpunkt so, also dass sie das auch so erwarten.
Gab das mal eine Situation, wo eine Familie oder wo du selber gesagt hast, oh nee, das geht heute irgendwie nicht?
Nee, eigentlich nicht, tatsächlich. Also es war eher so, dass man vielleicht noch mal eine Stunde länger brauchte oder so, ne? Weil die Kinder einfach noch mal einen Moment brauchten oder dass man gesagt hat, ach ja, jetzt sind sie eigentlich da oder jetzt ist doch, lass doch noch das mitnehmen oder so. Aber nee, eigentlich funktioniert das gut, weil ich möchte ja nichts von denen. Die sollen ja nichts machen, die sollen ja wirklich so sein, wie sie sind. Also es klingt immer so platt und so einfach. Und das sagen ja auch immer alle, ja, du kannst so sein, wie du bist und ich mache das echt und authentisch. Aber authentisch tut eben auch nur so. Und die merken super schnell, dass sie wirklich einfach... Es ist okay, wenn Papa in den Garten geht und erstmal sein Gartenprojekt macht. Und dann kommen die Kinder und dann graben die Kartoffeln ein oder irgendwas in der Art passiert. Und das ist okay und das ist total spannend. Und hier muss keiner dann machen wir heute das oder das. Also klar versuchen sie es irgendwie mit Dingen zu füllen, aber ich sage mal, nicht so viel. Was würdet ihr denn an einem normalen Tag machen? Und ja, also funktioniert eigentlich immer. Ich denke, dass ich das ganz gut ausstrahlen kann und dass sich das dann überträgt. Ja.
Julia, du hast ja zwei Söhne und du hast einen Mann und du hast starke Frauenthemen am Wickel. Wie pulst du das deinen Männern bei? Also welches Wertebild nehmen die damit auf?
Ich könnte jetzt ganz stumpf sagen, dass ich die Königin bin. Nein. Also was meine Kinder, also es ist ja, meine Kinder sind ja in unterschiedlichen Altern, also ich habe ja einen Teenager und einen fünf, fast sechsjährigen. das ist ganz spannend, finde ich, gerade zu sehen, dass sie also auch mit anderen Werten schon jetzt aus dem Kindergarten kommen. Also so, dass der Fünfjährige erklärt mir heute andere Dinge, als das damals der Fünfjährige gemacht hat. Und so viel Zeit ist nicht dazwischen, finde ich ganz, ganz spannend. Ich glaube, was meine Kinder einfach lernen, ist, dass Beziehung, Ehe, Mutterschaft, Elternschaft, dass das gleichberechtigt sein kann. Und das ist etwas, was für mich ein hoher, hoher Wert ist. Also es ist nicht, dass einer höher oder niedriger gestellt ist, sondern dass wir einfach auf Augenhöhe agieren, dass wir uns den Alltag teilen, dass das für die Kinder ist das total normal, mit uns beiden zu kommunizieren. Das ist total normal, dass jeder feste Tage hat, an denen er nachmittags da ist von uns. Also, und ich glaube einfach, dass für meine Kinder ist das normal, dass die Mama arbeitet. So, und das ist etwas, wo ich einfach Wert drauf lege, dass ich, also Unabhängigkeit ist und Freiheit, also Freiheit ist so eins meiner höchsten Werte. Und ich glaube, das spielt da einfach auch eine Rolle. Und so gerne ich auch Mutter bin, so gerne bin ich aber auch mal alleine unterwegs und auch das. Also so, ich glaube, sie lernen einfach von mir, dass jeder irgendwie auch noch ein eigenes Leben hat. So, und ich glaube, dass das häufig vergessen wird. So, und ich möchte auch mal Zeit mit meinem Mann alleine haben. Ich möchte mal Zeit mit den Kindern alleine haben. Ich möchte mal Zeit mit einem von beiden Kids haben. Und ich glaube einfach so, ja, die Wertschätzung des Gleichberechtigten. Also, dass das einfach ein ganz hohes Gut ist, ja.
Gab es bei dir beruflich oder privat so Tiefschläge, von denen du dich wirklich wieder ein bisschen erholen musstest? Weil man hat ja meistens so ein Mindset und entwickelt das, wie du eben sagst, so eine gewisse psychologische Stabilität. Gerade wenn man beruflich mit schwierigen Themen zu tun hat. Aber gab es da so Tiefschläge, von denen du dich dann auch erholen musstest?
Ja, also wer so ein bisschen unsere Geschichte kennt, also und bei unserem 6 Monate alten Baby damals wurde Krebs diagnostiziert und vor einem Jahr ist der Papa meines Großen verstorben. Also wir haben so richtig eins auf die Fresse gekriegt schon. Und aber auch da glaube ich, man darf sich Unterstützung holen. Also das ist aus meiner Sicht total wichtig. Ich hatte schon ein oder anderen, also Zusammenbruch, das klingt immer so. Aber tatsächlich, also mir ging es letztes Jahr, um diese Zeit ging es mir schlecht so und ich musste erstmal wieder auf die Füße kommen und mir auch eingestehen und das ist dann ja immer so das nächste Thema, dass man eben so einen Gang zurückgenommen werden muss und dass Dinge erstmal abgegeben werden müssen und ich glaube, das gehört halt eben immer wieder dazu. Was wir aber als Familie, als Kultur leben, ist schon irgendwo im Hier und Jetzt sein und das ist etwas, was die Kinder leben, das ist was, was wir als Paar leben, was uns auch Freundschaften gekostet hat, einfach weil wir für uns entschieden haben, wie wir es gerne haben möchten und ich gelernt habe, dass wir nicht wissen, ob es einen Morgen gibt. So, das ist etwas, was wir einfach, ja, was wir für uns entschieden haben. So, und das trifft natürlich den Job, es trifft alles, was aber zum Beispiel sehr schizophren ist. Was man immer dazu mal sagen muss, ist, dass es mir letztes Jahr so schlecht ging wie sehr, sehr lange nicht. Und beruflich das Jahr so erfolgreich war wie noch nie. Und da fragst du dich schon dann mal so zwischen Weihnachten und Silvester, wie hat das funktioniert? So, und da lernst du dann aber eben auch zu vertrauen auf die Menschen, die um dich rum sind, auf das System, was du vielleicht auch aufgebaut hast und dass du dich eben auch mal rausnehmen kannst. Und das hat uns die Krankheitsgeschichte vom Kleinen gelernt, dass die Welt dreht sich fucking weiter, auch wenn wir nicht da sind. Und ich glaube, wenn wir das alle für uns akzeptieren, dass wir nicht so wichtig sind, dass die Welt stehen bleibt, wenn wir mal einen Tag nicht da sind, nicht einen Tag mal nicht in der Firma sind, einen Tag mal nicht, was weiß ich, geduscht haben, die Haare gemacht haben und das Wohnzimmer aufgeräumt haben. Also so, meine Welt dreht sich ganz fantastisch weiter. So, und ich kann auch ein langes Wochenende wegfahren und bei uns zu Hause sieht es aus wie Sau. So, also kann ich super mit um. Nervt mich Sonntag, aber kann ich mich Sonntag. Ist mein Zukunftsproblem, so, weil am Wochenende war das Wetter schön. So, und ja, und ich glaube, im Hier und Jetzt sein, das ist ganz, ganz großer Schlüssel, ja.
Ja, das ist eine gute Message, die man eigentlich wirklich immer im Hinterkopf behalten sollte.
Ja, und immer wieder vergisst.
Und immer wieder, ja, ja, klar, weil das Leben holt einen dann ein und dann muss man sich dran erinnern, genau. Silvia, wie ist das bei dir eigentlich? Wie organisierst du dich mit Beruf und Familie und Kundensuchen? Kommen die zu dir? Also wie findest du deine Projekte?
Ja, da sind ja viele Fragen auf einmal. Wie ich mich organisiere mit Beruf und Familie, da fange ich mal mit an. Ja, ich habe am Anfang so ein bisschen gebraucht, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin und gerade so einen Beruf habe, der auch am Wochenende stattfindet und auch an Feiertagen und auch mal zu unvorhergesehenen Zeiten, auch damit klarzukommen, wenn ich Montag, Dienstag nicht arbeite. So, weil ich einfach das Wochenende vorher gearbeitet habe und bis spät in die Nacht irgendwie auf der Hochzeit war und mir das alles noch in den Knochen steckt. Und das ist dann manchmal ein bisschen komisch. Dann sitzt man da vorm Haus in der Sonne und also, ne? Du hast aber ein schönes Leben. Und ich so, ja, hatte ich auch am Wochenende. Genau, also einfach das vor sich selbst auch so ein bisschen, weil das ist ja nicht sichtbar, ob man den ganzen Tag da bearbeitet und oder keine Ahnung, bei Terminen ist es oft so, dass wenn Menschen mit mir Termine machen wollen, dass ich oft sage, ja, ich bin super flexibel und dann denke ich so, boah, ja, die ist ja total entspannt, die ist ja total flexibel, aber 80% meiner Zeit verbringe ich einfach am Rechner und bearbeite die Fotos und das kann ich natürlich hin und her schieben, wenn da dann ein Präsenztermin dazwischen soll, dann passt er da natürlich auch rein, weil da bin ich dann flexibel und da habe ich auch sehr viel Unterstützung, gerade jetzt bei den Auswärtsterminen zum Fotografieren von der Familie, weil mein Mann auch von zu Hause arbeitet und die Kinder jetzt auch schon Teenager sind und das einfach eine Riesenfreiheit ist. Ja, die zweite Frage, wie kommen die Kunden zu mir? Das ist tatsächlich immer wieder ein neuer Struggle und das ist auch ja so mit die größte Herausforderung einfach an der Selbstständigkeit. Sich da ein belastbares, dauerhaftes Netzwerk aufzubauen, immer wieder diese Sichtbarkeit und ja, das ist einfach einer der Struggles auch oder ich glaube, das geht einfach super vielen. Man ist Fotografin oder man ist Finanzberaterin oder was auch immer, aber du bist halt, wenn du nicht gerade noch ein Unternehmen gegründet hast und dann auf Mitarbeiterinnen auslagern kannst, du bist halt natürlich auch noch die Marketingabteilung und die Finanz- oder Buchhaltungsabteilung zumindest. Also klar, Teile werden ausgelagert, aber am Anfang fängt man eben mit allem an und man ist auch die Teamassistentin, die Chefassistentin und die Fuhrparkverwaltung, keine Ahnung, ich denke mir jetzt lauter Posten noch aus, die so ein großes Unternehmen hat, aber das ist einfach Marketing und Sichtbarkeit und so ist immer, eigentlich ist man ja angetreten und denkt sich immer wieder in frustrierten Zeiten, ich möchte doch eigentlich nur fotografieren. Und bearbeiten würde ich auch noch, wenn es sein muss. Habe ich mich jetzt auch gut mit angefreundet, ist auch ein Teil des kreativen Prozesses, aber kann irgendwie jemand den ganzen anderen Scheiß machen und das ist einfach eine Herausforderung.
Selbst und ständig, ne?
Ja, und dann eben auch manchmal zwei Tage nicht.
Gibt doch diese schönen Videos im Moment. Oh, ich liebe diese Freiheit der Selbstständigkeit, mir meine 120 Stunden in der Woche frei einzuteilen.
Genau. Ja, genau das. Ja, ja und auch die saisonale Unregelmäßigkeit. Also die finde ich dann, ja, die ist auch wirklich eine Herausforderung. Also bei uns Fotografinnen ist es einfach Anfang des Jahres, ne, so auf Weihnachten gibt es dann immer noch Geschenke und dann ist dies und dann macht man alles fertig, aber Januar, Februar ist einfach tot. Und dann einfach zu wissen, okay, es ist jetzt schon seit ein paar Jahren so, aber trotzdem kriegt es halt jedes Jahr wieder, dass man denkt, so, jetzt könnten auch die Leute langsam mal wieder anfragen und buchen, aber die sind einfach auch noch fertig von, ja, vom Jahresende.
Sind
und
alle im Winterschlaf wahrscheinlich, ne?
Genau, und man ist dann auch noch nicht so, dass man sagt, oh ja, sondern es ist einfach noch kalt und dunkel und die, die Buchungen werden auch zum Teil einfach kurzfristiger und weniger verbindlich. Das ist schon eine Herausforderung.
Aber es ist ja bei vielen Firmen so, dass die Anfang des Jahres einfach weniger Aufträge haben tatsächlich.
Ja, genau. Ja.
Und wir haben eben drüber gesprochen, was so Motivationen und Herausforderungen bei euch waren. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen wissen, woher ihr eure Kraft schöpft. Julia, was war denn dein größter Aha-Moment?
Das ist eine spannende Frage. Weiß ich gar nicht, ob ich.
Gab es irgendwas? Also irgendeinen Auslöser, wo du gesagt hast, ah, toll, das will ich machen.
Ach, ich bin immer so, also ich habe so viele Ideen immer. Also das ist so tatsächlich, ich bin so ein Ideenmensch und irgendwie, ich mag Weiterentwicklung. Und deswegen, also so, ich habe immer eher das Gefühl, dass ich so denke, ah ja, okay, jetzt läuft es total super, jetzt ist ja wieder Zeit und Kraft für, was könnten wir dann noch Buntes machen? Naja, also ein Aha-Moment ist definitiv einfach gewesen jetzt, dass, also, oder ist es aktuell einfach, dass es läuft. Und ich finde, das ist einfach auch etwas, wofür man so ultra dankbar sein darf, dass es immer, also ich weiß gar nicht, ob es immer diesen einen Glitzermoment geben muss oder ob es nicht viel wertvoller ist, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, ich habe voll Bock auf das, was ich da mache. So. Und ich finde es auch nicht jeden Tag rosarot und ich muss auch Sachen machen, die mir nicht gefallen und es ist auch nicht immer alles toll und wir machen auch mal Fehler und wir müssen auch dann diese Fehler wieder ausbügeln und das gehört ja alles dazu, aber einfach mit so einer Grundzufriedenheit irgendwie durch den Job zu gehen, selber zu entscheiden, mit wem möchte ich arbeiten, also wer darf mein Kunde sein, wer darf bei uns im Team sein, mit wem wollen wir eine gute Zeit haben. Also das finde ich viel, viel wertvoller, weil ich brauche das doch jeden Tag. So, und wir verbringen doch so viel Zeit am Ende des Tages im Beruf und ich weiß nicht, ob es dann immer so dieser eine Glitzermoment ist. Also ich will mich viel lieber an einen erfüllten Alltag erinnern, als an so drei Glitzermomente. Beantwortet die Frage nicht, aber...
Ja, aber es ist ja...
Aber ich habe noch eine Frage. Hast du einen Schweinehund? Und wenn ja, wie heißt der?
Ich schlafe einfach so gerne. Also ja, ich habe einen Schweinehund. Also ich habe für viele Sachen einen Schweinehund. Also ich habe einen Schweinehund, was Putzen angeht. Ich habe einen Schweinehund, was Sport angeht. Ich habe ja vorhin gesagt, wir kochen gerade total toll. Das ist ja auch ein Schweinehund, den habe ich gerade besiegt so. Der hat keinen Namen, aber oh, ich könnte mir manchmal einfach die Decke über den Kopf ziehen und schlafen. Und dann ist es manchmal so, wenn ich müde bin, dann aufzustehen, das nervt. So, und ich glaube aber, dass das immer in so Zeiten ist, in denen man sich, oder ich mich zumindest in meinem Alltag mit Dingen auseinandersetzen muss, auf die ich keinen Bock habe. Und ich mir einfach antrainiert habe, das abzuarbeiten, damit es weg ist. Also Aufschieberitis ist mein Killer.
Silvia, wie ist das bei dir? Hast du einen Schweinehund? Und wenn ja, wie heißt der?
Nee, eigentlich sehe ich das ganz ähnlich wie bei Julia. Also auf lange Sicht sollten einen die Dinge irgendwie doch Freude bringen. Ich fand das gerade ganz spannend, als du die erste Frage gestellt hast nach dem Aha-Erlebnis. Ich hatte das mal ganz, ganz früh in meinem Leben, als ich, da wurde ich zu so einem Sportkurs verdonnert. Und irgendwie habe ich dann eine Weile immer Ausreden mir ausgedacht oder habe das dann geschwänzt und so. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, ich will da nicht mehr hin. Und dann haben meine Eltern gesagt, echt, das ist doch voll schade, geh doch da weiter hin. Es war irgendwie Judo und ich musste es machen, damit ich sicher durch die Stadt laufen kann. Und war irgendwie vierte Klasse. Und dann habe ich gesagt, ich will es aber überhaupt nicht mehr machen. Das ist total schrecklich. Und auch diese Wettkämpfe immer. Also ich fand es furchtbar. Und dann haben die irgendwann gesagt, ja gut, dann melden wir dich ab. Und ich war so, boah, geil, ich kann es echt entscheiden. Und das war echt so ein Aha-Moment, wo ich dachte, ja genau, also wenn mir was wirklich, wirklich nicht mehr taugt, dann will ich es einfach auch nicht, dann will ich es entscheiden können. Das war dann auch später so, dass ich dann einfach, das in der Ausbildung, die war super cool und mein Chef war super, aber die Chefin war richtig ätzend. Und ich war dann auch froh, als ich mit der Ausbildung fertig war, weil dann was Neues kam. Und dann kam eben das Studium und die Fotografie hat mich ja nicht losgelassen, die hat mich ja wieder eingeholt. Aber einfach in diesem Betrieb nicht für mein Leben sein zu müssen und zu wissen, das ist alles endlich und ich habe jetzt hier das Ziel und das ist jetzt noch ein Jahr oder so, wenn das blöd ist und bis dahin mache ich das. Und das kann ich einfach gut, aber das ist dann auch endlich und ich kann es auch, ich bin nämlich ausgeliefert. Und das ist, glaube ich, so der Schlüssel einfach, sich entweder vorzustellen, wenn es eine blöde Aufgabe gibt, hey, ich mache die jetzt und das Gefühl, wenn ich das gemacht habe, wie cool ist das? Oder halt zu sagen, muss ich das wirklich unbedingt tun oder ist es unausweichlich? Kann ich es auch verändern? Und das bringt mich da eigentlich immer durch.
Ist das auch was, woraus du dann Motivation für dich schöpfst?
Ja, aus dieser Haltung. Auf jeden Fall. Denn ich habe das dann auch bei meiner Mutter gesehen, die das irgendwie nicht hatte. Ist eine völlig andere Biografie und auch aus dem Osten und dann mit 40 die Wende und Ausbildung ist nichts mehr wert und die große Angst vor der Arbeitslosigkeit. Sie hat lange Jahre in einem Betrieb gearbeitet, einfach wo sie die Arbeit gehasst hat und wo auch die Kollegen furchtbar waren und das Ganze drumherum. Und sie hat das gemacht, weil sie einfach da das Haus abbezahlen mussten und weil sie keine andere Wahl gesehen hat. Und ich dachte mir in dem Zeitpunkt, da war gerade dann meine Ausbildung vorbei und ich dachte, hey, wie cool, das ist eigentlich alles immer auf Zeit und wenn, dann kann ich wählen. Und ich dachte, das möchte ich auf keinen Fall, dass ich mich irgendwo in sowas reinstelle, wo ich sage, da kann ich nicht, da habe ich keine Wahl. Und ich glaube einfach dran, dass die Umstände, die mögen oft blöd sein und es mag hart sein und dann muss man, keine Ahnung, wir sind ja einfach doch sehr privilegiert mit dem, was wir noch so zur Verfügung haben und wir leben einfach glücklicherweise nicht in irgendwelchen Kriegsbedingungen oder so und wir haben einfach doch meistens immer eine Wahl und dieses Bewusstsein, ja, das hilft mir da eigentlich immer.
Julia, noch eine Frage. Wir hatten ja gerade diesen Schweinehund und diese Tiefschläge, aber es gibt ja auch andere Momente. Du wirkst ja auch so wie jemand, der jeden Morgen eine neue Idee und eine neue Unternehmensidee haben könnte, was total cool ist. Und wie bremst du dich denn und fokussierst du dich immer wieder? Weil ich glaube, das ist ja auch was in dem Moment ja sein muss, weil man natürlich nicht immer wieder ein neues Business aufbauen kann. Hast du da eine Strategie?
Also bremsen würde ich es vielleicht nicht nennen, aber was ich zum Beispiel mache, ich gehe ganz regelmäßig selber ins Coaching. Also ich gehe ins Coaching und ich sage immer so meinen Sortiertermin tatsächlich so alle paar Wochen und das genieße ich tatsächlich sehr, weil das ist so meine Zeit. Ich fahre da eine halbe, dreiviertel Stunde hin, das ist schon mal so mein Warmwerden, das ist das Handy einfach auch dann schon aus und ich habe dann dort meine Zeit und habe natürlich dann nur den Raum für mich, wo ich mich selber und manchmal das, was so vor mir herrennt, so, ne? Also ich habe manchmal so Sachen, wo ich so denke, so und ich setze mich immer mal wieder hin. Ich habe jetzt zum Beispiel diesen Freitag jetzt dann keine Kundentermine so und ich gehe jetzt Freitagmorgen, bringe ich die Kinder weg und dann schnappe ich mir den Hund und gehe in irgendein Café, setze mich da hin und muss einmal das aus meinem Kopf rausbringen. So. Es sind ja auch nicht immer neue Ideen, ich gründe jetzt nochmal ein Unternehmen, sondern es ist ja aber auch Weiterentwicklung. Und ich glaube einfach, wenn du ein Unternehmen führst und du möchtest das mit in die Zukunft tragen, dann darfst du dich weiterentwickeln. Und es muss ja immer einen Kopf oder mehrere Köpfe auch in so einem System geben, die das tun. Weil wenn alle nur abarbeiten würden, dann hätten wir irgendwann Stillstand. Also ich finde so ein bisschen diese Vision Halluzination, also ich verniedliche das immer so, aber ich finde, das gehört ganz viel dazu. Und am Ende ist es dann eben immer so, bin ich dann Team Mut, die es dann auch macht oder habe ich das immer so in meiner Schublade und da sind wir wieder so im Hier und Jetzt. Ich will den Kram nicht in meiner Schublade haben. Also ich will das machen. Und da bin ich sehr bei dem, was du gesagt hast. Wir haben immer eine Wahl. Also ich kann aussuchen, was ich machen möchte, in Anführungszeichen, in meinem Rahmen der Möglichkeiten. So, ich kann mir aber auch Menschen suchen, die mich unterstützen mit Dingen, die ich nicht so gut kann. Also auch das anzunehmen und zu sagen, ich brauche doch gar nicht alles können. Ich brauche nur Leute, die das können. Aber einfach sich immer wieder zu sortieren und eben da sich, ich finde es ganz wertvoll, sich einfach jemanden von außen zu holen, die, ich sage immer, ich liebe, dass mir gute Fragen gestellt werden. So.
Ist das auch was, woraus du selber Kraft schöpfst?
Ja, total. Ja. Also ich gehe auch manchmal hin, denke, ich habe gar nicht so, worüber wir heute reden können, gehe raus und denke, okay, cool, das Thema gab es bis vor 2 Stunden noch nicht.
Es rückt immer was nach dann, ne?
Ja, so, aber das ist tatsächlich ganz schön und manchmal komme ich dann so nach Hause und dann sagt mein Mann, dann bin ich so ein bisschen bockig und wenn man mich so bockig kriegt, dann hat man mich schon echt sehr am Schlawittchen und dann sagt er, lächelt er auch immer nur so und sagt, na, wollen wir nochmal Mittagessen gehen und so, du musst ja erstmal wieder klarkommen und also so, der fühlt das dann eben auch und weiß aber auch, okay, war anstrengend für mich so und ich glaube, sich aber aus sich selbst so zu stellen, also ich finde das ultra spannend, also ich finde es bei anderen spannend, aber ich finde es bei mir selber vor allem noch viel, viel spannender, das auch so zu beobachten und auch seine eigene Entwicklung auch manchmal zu reflektieren. Ich finde es ultra spannend.
Seid ihr schon da, wo ihr eigentlich hin wollt? Also gibt es ein Ziel, wo ihr sagt, boah, wenn ich groß bin, möchte ich das und das sein? Oder werden?
Ja, das finde ich witzig. Das habe ich ganz lange gesagt, dieses, wenn ich groß bin. Irgendwann habe ich realisiert, ich glaube, ich bin längst groß. Und ja, ich glaube, das Ziel ist tatsächlich gar nicht so sehr anzukommen, sondern immer wieder zu gucken, was taugt es noch? Und wenn nicht, was kann ich dann eben tun? Ich darf mich auch verändern, ich bin da nicht festgefahren. Und genau, und wie kann ich das, was mein Kern ist oder was ich will, denn jetzt noch weiter umsetzen oder auch wachsen oder nähren, ohne dass es mich irgendwie, ja, dass man zwischen die Räder kommt, weil es verändert sich gerade wahnsinnig viel, auch gerade in der Fotografie. Die eine Hälfte sagt, brauche ich nicht mehr machen lassen, kann ich selber. Also auch das unter Fotografinnen sehr berühmte Zitat, mein Handy macht super Aufnahmen. Also die Aufnahmen macht natürlich der das Handy bedient oder die. Aber genau, und dann mit KI könnte man ja theoretisch einfach das Gerät irgendwo an die Seite stellen, also spätestens in 1-2 Jahren. Und es macht einem das perfekte Album. Andererseits denke ich, dass einfach dieses, was eben die KI nicht zusammenrechnen kann, was einfach tatsächlich passiert und dann auch wirklich passiert ist, nicht irgendwie fiktiv passiert, das wird es weiter brauchen und weiter noch an Besonderheit und an Wert gewinnen. Aber ja, da einfach eben aufzupassen, nicht, das ist jetzt mein Ziel und hier stehe ich und ja, und jetzt bin ich angekommen und jetzt bin ich fertig. Also ich glaube, es ist eine völlige Illusion.
Julia, wie ist das bei dir?
Bin ich tatsächlich sehr nah dran. Also ich habe irgendwann mal gesagt, so dieses Erwachsenwerden ist nichts für mich. Deswegen dieser Spruch, wenn ich mal groß bin. Aber also ich sehe das genauso. Also ich habe viele gesehen, die also gerade so im Finanzvertrieb die Ziele erreicht haben und danach in tiefe Löcher gefallen sind, weil das so ihr Oberlebensziel gewesen ist und schon immer ein Thema mit der Zielplanung, was man nicht alles so Tolles macht und wie das nicht alles sein muss. Und für mich ist das ein Ziel, einfach ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen. Und die Frage ist ja, muss ich mir jetzt das Ziel setzen, dass ich das von heute an in 12 Jahren, 7 Monaten und 14 Stunden tue, oder darf ich das vielleicht auch schon heute? So, und ich glaube einfach, dass so die Wertschätzung dessen, was wir schon haben, einfach so viel untergeht. Also wir beschäftigen uns immer mit diesem Glitzer, was wir haben wollen. So, und ich will einfach vieles von dem, was ich schon mal hatte, nicht mehr haben, und damit bin ich schon total zufrieden. Also ich weiß total gut, was ich nicht mehr will. Ich weiß auch, wo ich hin möchte, aber ich finde diesen Weg und die Weggefährten und all das, was da gerade so ist, das ist doch wertschätzend. Und wenn ich es heute nicht wertschätzen kann, dann habe ich doch ein trauriges Leben gehabt, weil ich morgen tot umfalle.
Ja. Der Weg ist das Ziel, ne?
Ja,
es nicht ist mal so platt, da, aber ja, letztendlich so,
ja,
so ein bisschen.
Genau, ne? Ja, und die Frage ist ja immer, wer gibt diesen Weg vor? Und wir sind so eine Leistungsgesellschaft, immer höher, schneller, weiter, immer mehr. Also, und ich denke immer so, wow, wieso sind wir nicht einfach mal mit dem, was wir haben, auch zufrieden? Und wenn ich nicht zufrieden bin, dann denke ich mir so, ist es halt aber an jedem selbst, es zu verändern. So, aber ich kann total gut zufrieden sein, und das ist irgendwie, bin ich sehr, sehr dankbar für, dass das so ist und dass nicht immer das Streben nach mehr.
Ja, das ist immer schön, wenn man den inneren Kompass wieder anschmeißen kann und dann einfach nochmal reflektieren kann, ne? Wie geht's mir gerade hier und will ich so weitergehen? Wir haben das ja häufig so, dass die Gästinnen sich nicht kennen. Jetzt kennt ihr beiden euch schon sehr gut und habt wahrscheinlich nicht so viele Fragen aneinander. Und manchmal entwickeln sich ja hier auch bestimmte soziokulturelle Projekte. Ihr habt bereits zusammen gearbeitet. Wollt ihr vielleicht darüber nochmal ganz kurz was erzählen, was ihr schon zusammen gemacht habt oder wo sich eure Wege beruflich gekreuzt haben?
Ja, kann ich kurz erzählen. Also über die Female Connection sind wir natürlich zu.
Nee, wir haben uns vorher kennengelernt.
Genau, wir haben
uns Family-Netzwerk.
Genau, denn es ist ja so, dass nach Corona eigentlich alle so ein bisschen das Bedürfnis hatten, endlich wieder sich in echt und real life zu treffen. Und da hatte ich dann auch mit einer befreundeten, oder eigentlich zwei mehreren, also es war dann auch so ein kleines Family-Netzwerk, und ihr hattet aber echt parallel dieses erste besagte, vorhin beschriebene Treffen.
Lübeck ist halt ein Dorf.
Ne? Der Netzwerkgedanke hat uns aber von Anfang an tatsächlich verbunden.
Auf jeden Fall.
Naja, ja. Und Silvia hat unsere Events ja auch schon begleitet. Also auch das, also auch so, ich kann das ja auch quasi also als deine Kundin in Anführungszeichen, ja. Aber so dieses, wenn du selber, also ich merke einen Unterschied, ob Silvia zum Beispiel bei uns auf dem Event fotografiert oder ob es jemand ist, der nicht so viel in der Dokumentation unterwegs ist. Den Unterschied merke ich total krass, weil wenn, also jetzt, ich habe die Fotos jetzt ja gesehen, die Silvia uns geschickt hat, und ich habe nicht gesehen, dass du mich in dem Moment fotografiert hast. Und das ist eben häufig was ich bei den anderen Mädels, die Fotos sind alle toll, ne? Also wir haben immer tolle Ergebnisse von den Events, aber das Gefühl ist immer ein anderes. Finde ich tatsächlich ganz, ganz spannend.
Ach, schön. Das klingt toll. Danke.
Ja, jetzt sind wir schon leider wieder am Ende unserer Sendung. Die Stunde ist rum. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und unsere Fragen beantwortet habt. Das war wahnsinnig spannend. Es ist so immer wieder erstaunlich, was für eine Vielfalt an Lebenswegen es gibt.
Ja, also ich bin auch mal völlig baff, muss ich ehrlich sagen. Und es ist total toll, euch in der Sendung gehabt zu haben. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, dass wir eingeladen wurden. Danke.
Die nächste Sendung, Frau Powerment, findet übrigens statt am 10. Juni. Dann sind wir wieder da. Die Gäste verraten wir noch nicht. Das werdet ihr dann hören. Aber wir freuen uns schon darauf, auf das nächste Mal.
So, und verantwortlich für die Sendung war?
Oh, das war ich, Maika Gerke.
Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Frau Powerment. 4 Frauen, volle Bandbreite.